Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigttext lesen wir aus Römer 8 die Verse 12 bis 17. Der für heute vorgeschlagene Text sind die Verse 14 bis 17, aber da 14 sich auf die Verse 12 und 13 bezieht, habe ich die Verse noch mit dazugenommen. Paulus schreibt: So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Amen. Gelegentlich höre ich den Satz, liebe Gemeinde: Alle Menschen sind Gottes Kinder. Stimmt das? In der Bibel steht es anders. Natürlich stimmt es, dass alle Menschen Gottes Geschöpfe sind. Und Gott liebt jeden Menschen, denn was man geschaffen hat, selber, das mag man auch besonders. Und darum hat jeder Mensch einen besonderen Wert und jeder Mensch hat ein Recht auf Leben. Die Menschenrechte sind also zutiefst christlich. Aber Gottes Kind sein ist noch etwas anderes. Gottes Kinder, das sind die, die mit Jesus leben. Wir sehen es in unserem Text, da heißt es Vers 14: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wir sind also dann Gottes Kinder, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und den Heiligen Geist bekommen alle, die zu Jesus gehören. In der Bibel ganz eindeutig. Übrigens, alle, die zu Jesus gehören. Paulus schreibt zum Beispiel 1. Korinther 12: Es kann niemand Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das heißt, jeder, der sagt, Jesus ist mein Herr in meinem Leben, der hat den Heiligen Geist. Warum betone ich das? Es gibt manche charismatisch angehauchte Kreise, da gibt es sozusagen eine Zwei-Stufen-Theologie. Da heißt es dann, ja, Stufe 1, einer kommt zum Glauben an Jesus, ist ja schon ganz schön, aber ist noch nicht genug. Es gibt auch noch Stufe 2, dass man dann noch dazu den Heiligen Geist bekommt. Ja, es gibt auch in der Apostelgeschichte eine Stelle, wo die Gläubigen erst später den Geist bekommen, aber das ist in der Bibel nicht die Regel. Klar ist sonst immer, wer zu Jesus gehört, der hat den Heiligen Geist. Man kann natürlich dem Heiligen Geist mehr oder weniger Raum geben, aber es ist nicht so, dass man jetzt nochmal einen extra Akt bräuchte, wo man den Geist empfängt. Auch hier in unserem Text, da spricht ja Paulus in Vers 14, wie ich gerade zitierte schon, dass die, die den Geist haben, Gottes Kinder sind. Und in Vers 15 fährt er fort mit der Ihr-Form. Also er geht selbstverständlich davon aus, die Christen in Rom haben den Heiligen Geist. Sonst hätte er schreiben können, okay, die, die unter euch schon den Geistempfang hinter sich haben, die schreibe ich jetzt. Nein, er meint die ganze Gemeinde. Ein Kind Gottes zu sein, ist etwas Wunderbares. Ein Kind hat ein besonderes Verhältnis zu seinen Eltern. Das fängt schon bei der Anrede an. Ein Kind sagt nicht zu seinen Eltern Herr oder Frau so und so und auch nicht den Vornamen, sondern ein Kind sagt Mama oder Papa oder vielleicht auch Mami oder Papi oder irgend sowas Ähnliches. Und so ist das bei Gott auch. Paulus schreibt hier, dass wir zu Gott Abba sagen können. Gestern hatten wir Kirchencafé, da haben wir zu Abba getanzt oder uns bewegt, aber hier ist was anderes gemeint. Die Popgruppe Abba ist jüngeren Datums. Dieses griechische Wort, was hier unübersetzt bleibt, das heißt so viel wie Papa oder Papi. Das ist also ein Kind Gottes sein. Eine tiefe persönliche Beziehung zu Gott haben, zu ihm Papa sagen, Papa im Himmel. Übrigens, ist das auch ein großer Trost für die, die vielleicht jetzt so ein bisschen traurig sind und denken, ja, ja, da redet so von Kindern und Eltern, aber ich habe schmerzhafte Erfahrungen mit meinen Eltern gemacht, vielleicht Verletzungen, vielleicht haben sie mich alleine gelassen. Und solche Verletzungen aus der Kindheit, die trägt man oft sein ganzes Leben mit sich herum. Und da kann es sehr heilsam sein zu sagen, ja, mit Jesus bin ich Gottes Kind. Gott, er ist der perfekte Vater, der mich liebt wie eine wunderbare Mutter. Und das kann helfen, trösten, wenn es mit den leiblichen Eltern schwer ist. Und wie schön das ist, ein Kind Gottes zu sein, das sagt uns unser Text noch etwas genauer. Gott als der gute Vater verspricht seinen Kindern nämlich ganz viel. Schauen wir uns das an unter der Überschrift Zusagen für Kinder Gottes. Also alle, die an Jesus glauben, können sich jetzt ganz persönlich ansprechen lassen und sagen, das verspricht der Herr dir heute Morgen. Erste Zusage, du bist Gottes Kind, auch wenn du versagst. Wie schön, wenn ein Kind traurig ist, wenn Mama oder Papa kommen und das Kind in die Arme nehmen und trösten. Und vielleicht noch dazu sagen, ich bin bei dir, du bist doch mein Sohn, du bist doch meine Tochter. Und so macht es auch Gott mit seinen Kindern. In Vers 16 schreibt Paulus, dass der Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Nun kann er sagen, ist ja selbstverständlich, wenn ich an Jesus glaube, aber es gibt ja manchmal auch Zweifel an dieser Stelle. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr irgendwo versagt habt und dann kommt die Frage, ja, jetzt habe ich mir so oft vorgenommen, das und das zu tun, ich krieg's nicht hin, bin ich wirklich Gottes Kind, wo ich so ein Versager bin, kann mich Gott überhaupt noch lieben? Und da ist es schön, dass Gott uns heute Mut macht und sagt, du bist sein Kind. Hier steht ja nicht, wir sollen Gottes Kinder sein, sondern wir sind Gottes Kinder. Und das gilt. Egal, was du gemacht hast, egal, ob du versagt hast, sagt Gott, ich liebe dich trotzdem. Durch Jesus habe ich alle deine Schuld, all dein Versagen, all deine Schwachheit selbst übernommen. Das ist bei guten leiblichen Eltern ja auch so. Natürlich, sie müssen vielleicht manchmal schimpfen oder Strafen verhängen, aber gute Eltern, auch wenn sie streng sind, sie hören nie auf, ihr Kind zu lieben. Und alle Strafen, alles Negative ändert nichts daran, dass das Kind Kind der Eltern bleibt. Und so auch bei Gott. Ja, manchmal passieren vielleicht auch im Leben schwierige Dinge, wo wir uns fragen, was hat sich Gott dabei gedacht? Aber all das ändert nichts daran, mit Jesus bin ich Gottes Kind und bleibe Gottes Kind. Was für eine Zusage, was für eine Geborgenheit. Und das zeigt er seinen Leuten, so lesen wir es hier, durch seinen Geist. Wie funktioniert das? Wir können es letztlich nicht erklären, aber vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Wenn nämlich so Zweifel kommen, wenn wir uns fragen, bin ich nun ein Kind Gottes, bin ich nun ein Christ, dann schauen wir auf uns selbst. Dann zählen wir vielleicht innerlich auf, da hast du versagt, das hast du falsch gemacht und ach, die Leute denken schlecht über dich und so weiter und so weiter. Wir schauen auf uns selbst. Aber der Geist Gottes öffnet den Blick, dass wir nicht auf uns selbst schauen, sondern auf ihn, auf Gott, auf Jesus. Und wenn wir auf ihn schauen, sind wir frei, weil er uns zusagt, du bist sein Kind. Ich führe dich einen guten Weg. Das griechische Wort, das Luther hier mit treiben übersetzt, Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, wir hatten das eben, das kann auch führen bedeuten. Wir können also auch übersetzen, welche der Geist Gottes führt, die sind Gottes Kinder. Ja, Gott führt seine Kinder, so wie auch gute Eltern den Kindern einen guten Weg zeigen, wie sie das Kind vielleicht an die Hand nehmen und sagen, jetzt geht's da lang. Und so führt Gott auch seine Kinder, führt sie und dich auch in der nächsten Woche, führt dich überall, wo du bist, egal was kommt. Und das heißt auch, er führt dich bis in die Ewigkeit. Das schauen wir uns auch im letzten Punkt an. Also, wie schön, ein Kind Gottes zu sein. Darf ich Sie und dich mal direkt fragen, bist du ein Kind Gottes? Nur wenn wir ganz bei Jesus sind, dann gilt das für uns, aber dann ganz sicher. Wenn wir vielleicht nur eine Tradition haben, dann ist es schwierig. Es muss schon eine persönliche Beziehung sein. Stellen wir uns vor, ein Kind hat seine Mutter verloren, läuft durch die City-Galerie in Siegen und sieht eine Frau, die vielleicht von hinten so ähnlich aussieht wie die Mutter, und sagt, Mama, Mama! Was wird die Frau machen? Guckt das Kind ein bisschen fragend an, wird nicht sagen, du bist mein Kind, sondern wird vielleicht sagen, oh, wo ist denn deine Mama? Oder wird das Kind zur Polizei bringen oder was auch immer. Aber wenn es die richtige Mutter ist, dann freut sie sich, das Kind ist wieder da, nimmt es in die Arme, wunderbar. Und so brauchen wir diese persönliche Beziehung, der richtige Gott, Jesus Christus. Und dann können wir uns darauf verlassen, so wie die gute Mutter, er nimmt uns in die Arme und sagt, du bist bei mir, du bist mein Kind und du bleibst mein Kind. Und ich kann immer sagen, wie wir es gehört haben, aber lieber Vater, lieber Papa im Himmel. Eine zweite Zusage. Du kannst dich mit Gottes Hilfe verändern. Wir sprachen über die Erfahrung eben, dass man immer wieder scheitert. Vielleicht gibt es Dinge, wo wir innerlich oder äußerlich nicht loskommen. Das kann der Alkohol sein, das kann das Internet sein, soziale Medien, wo wir uns vornehmen, ich möchte eigentlich nicht mehr oder weniger damit zu tun haben und immer wieder haue ich in die Falle rein. Oder ich nehme mir vor, ruhiger zu sein, wenn ich schon weiß, wenn der mich anspricht, dann gehe ich immer hoch, aber es passiert immer wieder. Oder ich höre auch immer wieder, dass Leute mir sagen, ja, ja, ich möchte jetzt öfter in den Gottesdienst kommen, aber immer kommt irgendwas dazwischen. Also die Liste von Dingen, die wir uns den lieben langen Tag vornehmen, die können wir weiterführen. Und immer wieder die Erfahrung, wir scheitern. Und wenn man so scheitert immer wieder, ist man geneigt aufzugeben und zu sagen, bringt eh nichts, dann lasse ich es doch gleich. Paulus macht uns Mut und sagt uns zu, gib nicht auf. Er schreibt hier Vers 12, so sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Müssen wir ein bisschen erklären. Fleisch meint jetzt hier, ist bei Paulus der Sprachgebrauch insgesamt. Man muss ja immer gucken, was die einzelnen biblischen Autoren mit den Begriffen meinen, die sie verwenden. Also Fleisch meint hier nicht ein Fleisch im wörtlichen Sinne. So dass wir sagen könnten, geht es um Rindfleisch oder Schweinefleisch oder geht es um den menschlichen Körper als Fleisch. Sondern Fleisch steht für Paulus für ein Lebensprinzip, eine Lebensart. Nämlich die Lebensart, Hauptsache, ich kriege meine Bedürfnisse befriedigt. Egal, was Gott dazu sagt, egal, was die anderen dazu sagen, einfach leben, wie ich will. Das ist sozusagen Leben im Fleisch. Das kann sich natürlich auch auf körperliche Dinge beziehen, aber eben nicht nur. Und nun sagt Paulus, wir sind dem Fleisch nicht schuldig. Das heißt, mit Gott, mit Jesus, können wir anders leben. Müssen wir nicht nach diesem Prinzip leben, Hauptsache ich. Sind wir nicht dazu verdammt, immer wieder zu scheitern? Warum nicht? Weil wir nicht mehr auf unsere eigene Kraft angewiesen sind. Wir brauchen nicht nur rein menschlich zu sagen, ich nehme dieses vor, ich nehme jenes vor, sondern wir können darauf vertrauen, der Geist Gottes wirkt in meinem Leben. Er hilft. Denken wir wieder an gute Eltern, ihre Kinder. Eltern machen ihren Kindern Mut und sagen zum Beispiel, wenn irgendwie eine schreckliche Arbeit ansteht, das schaffst du schon, wir haben noch zusammen gelernt. Vielleicht sagen sie auch, wir beten für dich. Und das hilft, das macht Mut. Ganz anders ist es, wenn Eltern zu einem Kind sagen, du Versager, wird eh nichts bei dir, dann wird das Kind wahrscheinlich tatsächlich versagen. Und so redet der Teufel uns immer wieder ein, du schaffst das eh nicht, dich zu verändern, du wirst doch wieder scheitern, lass es doch gleich, vergiss es, auch die anderen machen das auch, also kannst du doch auch und so weiter. Nein, sagt Gottes Wort heute, du bist nicht gebunden an dieses alte Verhalten, an dieses Leben nach dem Fleisch, wie Paulus es ausdrückt. Gottes Geist macht dich frei. Und auch wenn du schon zum dritten, vierten, fünften oder wer weiß wievielten Mal gescheitert bist, du kannst immer neu anfangen. Wie heißt das schön? Hinfallen ist nicht schlimm, nur liegen bleiben. Wir versuchen es oft nur aus eigener Kraft. Das wäre so, als ob wir versuchen, Auto zu fahren ohne Benzin oder ohne Strom heute. Und ich sage, mein Auto fährt auch so, nicht?
kann man sagen, okay, im Siegerland gibt es hier Berge, ich könnte das Auto hier am Wurmberg entsprechend günstig parken und dann einfach runterrollen lassen. Ach, ich fahre ja auch so. Am Seelbacher Weg ist Schluss. Und so ist auch im Leben. Nicht eine Zeit lang komme ich auch mit meiner menschlichen Kraft klar. Dann scheint das so zu laufen. Aber irgendwann merke ich, nein, da komme ich an eine Grenze. Wir leben das auch immer wieder in Ehen und Familien. Auch heute, ja, gerade heute, stehen auch eine funktionierende Ehe und Familie ganz hoch im Kurs, auch bei Jugendlichen. Das hat eine Jugendstudie wieder gezeigt. Aber trotzdem scheitern so viele. Ein Grund, weil sie es nur aus menschlicher Kraft versuchen. Aber mit Gottes Geist haben wir den Stärksten hinter uns, den es gibt, den Herrn persönlich. Und er gibt Kraft. Und darum müssen wir nicht abhängig sein von falschen Verhaltensweisen, von einem falschen Lebensprinzip, sondern können immer neu anfangen. Auch heute. Ein drittes und letztes, eine dritte Zusage. Du kannst immer Hoffnung haben. Manche Dinge gehen nicht sofort. Das erfährt schon ein Kind, wir sind heute bei den Kindern, nicht ein Kleinkind, das kommt nicht so an den Schrank ran, wo die Mama die Süßigkeiten versteckt hat. Und so auch im Leben, man denkt immer, ja, wenn ich erst größer bin, wenn erst das, dann wird es besser. Auch bei Eltern, nicht? Junge Eltern denken vielleicht, ach ja, wie schön, wenn die Kinder mal älter sind, wenn man mal durchschlafen kann und wenn man abends wieder weggehen kann, dann werden die Kinder älter, aber auch anstrengender. Und dann, wenn Teenies da sind, dann denken die Eltern vielleicht, ach, was war das schön, als die Kinder noch klein waren. Und freut sich auf die Zeit, wo die Teenie-Zeit vorbei ist. Kleine Geschichte am Rande, ein evangelischer Pfarrer, ein katholischer Priester, ein Rabbi unterhalten sich über die Frage, wann beginnt das Leben? Der evangelische Pfarrer sagt, wenn ein Kind geboren wird. Der katholische Priester entgegnet, nein, schon bei der Zeugung. Erwartungsvoll gucken alle auf den Rabbi. Was meinst du denn? Da sagt der Rabbi, ist doch klar, das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund gestorben ist. Also könnte ich sagen, bei mir hat das Leben richtig begonnen, meine Kinder wohnen nicht mehr bei uns, einen Hund hatten wir bisher nicht. Aber ich erinnere mich noch gerne an die Zeit mit den Kindern, wo sie klein waren zum Beispiel. Und viele Menschen, gerade wenn sie älter werden, erzählen gerne Geschichten von früher, wo sie selber Kind waren, wo sie kleine Kinder hatten. Und das sind genau Zeiten, wo sie damals, als sie so alt waren oder die Kinder klein waren, vielleicht gedacht hatten, ach ja, hoffentlich geht das bald vorbei, wenn es das, wenn es jenes. So sind wir Menschen. Wir verlagern oft das Leben in die Zukunft. Wie viele ältere Paare sagen zum Beispiel, wenn wir mal in Rente sind, ja dann holen wir alles nach, was wir bisher nicht hingekriegt haben, wir machen Reisen und so weiter. Dann wird einer krank oder einer verstirbt. Ich höre das immer in Trauergesprächen. Und wie schwer ist das dann? Warum erzähle ich das alles? Will ich euch den Spaß am Leben vermiesen? Natürlich nicht. Aber ich will deutlich machen, auf dieser Erde gibt es nie ein Leben ohne Probleme. Mal mehr, mal weniger, aber immer wieder und immer wieder neue. Und darum ist es falsch, dass wir irgendwie meinen, ja dann und dann wird es perfekt. Gerade jetzt in der unsicheren Weltlage oder wo wir mancher vielleicht mit etwas beklommenem Gefühl zum Stadtfest geht und sagt, hoffentlich packt keiner ein Messer aus. Da hilft es neu zu sehen, ja, es gibt immer wieder Probleme in dieser Welt. Und dann kann ich mich an dem freuen, was ich jetzt habe, nicht nur an später denken. Aber, und das ist entscheidend aus unserem Text, es kann uns auch wichtig werden, dass Gott nochmal etwas Neues schaffen wird. Dass er eine neue Welt schaffen wird. Da, wo es dann wirklich keine Probleme, keine Schmerzen, keinen Stress mehr geben wird. Also darum, lass uns doch das Leben nicht auf irgendwelche unsicheren Zeiten in dieser Welt sozusagen verschieben, sondern sagen, jetzt ist es auch schon gut, vieles jedenfalls, aber erst recht in Gottes neuer Welt, in seiner Herrlichkeit. Paulus beschreibt es hier im letzten Vers unseres Textes. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir dann mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Das heißt, wenn wir zu Jesus gehören, auch im Leben mit ihm auch Schweres annehmen, können wir uns umso mehr freuen auf die Ewigkeit und darum immer Hoffnung haben, egal wie schwer es im Augenblick ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es Ich sage dazu, die Hoffnung auf die Ewigkeit stirbt nie. Denn sie wird sich erfüllen. Für alle, die Gottes Kinder sind. Und zwar ganz sicher. Paulus schreibt hier, dass wir Erben sind. Wir hatten es schon am Freitag in der Losung, im Gebetskreis zum Beispiel. Ein Erbe, das ist etwas, worauf man rechtlich einen Anspruch hat. Ja, manchmal gibt es dann Pflichtanteil, aber immerhin, man bekommt etwas. Natürlich haben wir keinen Anspruch auf das ewige Leben, das ist nur ein Geschenk. Aber der Vergleichspunkt ist, so wie ein Erbe eine Rechtssache ist, so ist es auch ganz sicher, dass Gottes Zukunft kommt. Nicht nur so vielleicht und könnte sein und so, nein, ganz sicher. Für alle, die zu Jesus gehören, die wissen, ich bin dabei. Und der Vergleich mit dem Erben zeigt noch ein weiteres. Es zeigt, wie groß das ist, was Gott verspricht. Wenn man etwas erbt, dann geht es um große Beträge oft oder um das Haus der Eltern. So groß und so viel, dass oft darüber gestritten wird, leider. Aber das Erbe bei Gott, das verspreche ich euch, ist noch viel großartiger als das Erbe auf dieser Erde. Und da gibt es auch keinen Streit. Alle können dabei sein. Alle kriegen es, die bei Jesus sind. Was für Zusagen. Mit Jesus sind wir Kinder Gottes. Und ein Kind Gottes zu sein, ist sozusagen ein ganz großes Privileg. Zu mehr können wir es nicht bringen in unserem Leben. Er gibt ganz große Zusagen. Er sagt zu, du bist Gottes Kind, auch wenn du versagst. Du kannst dich mit Gottes Hilfe verändern und du kannst immer Hoffnung haben. Und so, mit Jesus, freu dich, dass du ein Kind Gottes bist. Lass uns beten. Danke, Vater, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, Jesus, dass wir durch dich Gottes Liebe erfahren können und dass wir durch deinen Geist immer neuen Mut und neue Hoffnung bekommen. Schenk, dass wir das ganz konkret erfahren. Amen.
Ja, ich möchte euch bitten, zur Fürbitte aufzustehen. Lieber Vater, ich möchte die kommende Gemeindeversammlung auch dazu nutzen, nochmal für uns als Gemeinde zu beten. Ja, es liegen Veränderungen vor uns, vielleicht jetzt nicht auf die Schnelle, sondern in den kommenden Jahren. Wie wird es sein, wenn irgendwann der Christian aufhört, wenn er in den Ruhestand geht, wer wird der neue Pfarrer sein? Wie geht es mit uns als Gemeinde weiter? Die Zahlen sinken, wir werden weniger, auch die Finanzen werden weniger. Herr, hilf du uns, dass wir da nach deinem Willen fragen, dass wir den richtigen Weg finden, den wir nach deinem Willen als Gemeinde gehen sollen. Schenk du uns da deine Hilfe und Einmütigkeit und hilf uns da auch als Gemeinde zusammenzustehen. So möchte ich dich bitten für die Gemeindeversammlung, dass auch viele kommen, dass viele mit nachdenken und mit fragen und sich einbringen. Und ich möchte dich vor allem auch bitten, dass wir als Gemeinde eine lebendige, aktive Gemeinde bleiben, die weiter Kraft hat, auch für andere Organisationen zu geben, für Indie Camino, für andere zu beten und wo du im Mittelpunkt stehst. Ich möchte dir danken für dein Wort. Jeder von uns wahrscheinlich hat eine Bibel zu Hause liegen, kann dein Wort in gutem Deutsch, verständlichem Deutsch lesen. Wir haben hier Gottesdienste, wo Christian und andere uns dein Wort verständlich und gut erklären. Und trotzdem hat auch der Christian gerade gesagt, so viel strömt auf uns ein. Wir bitten dich, dass wir wirklich dein Wort wichtig nehmen bei allem, was an anderen Nachrichten, an guten, an schlechten, an wichtigen und unwichtigen auf uns einströmt, dass wir uns Zeit nehmen für dein Wort, dass wir uns von dir prägen lassen. Herr, schenk du uns, dass du uns das wert bist. Wir möchten dir auch danken für unsere Gemeinde, für die Gebäude, die wir haben, für diesen Ort, wo wir sind, die schöne Kirche, dass sie so gut gefüllt ist. Wir möchten dich bitten, dass du ja da auch weiter im Mittelpunkt stehst, dass es ein Ort ist, wo du dich zu Hause fühlst, wo du Freude hast an dem, was wir hier erleben, wie wir zu dir kommen, wie wir dich suchen und finden. Sei du dabei uns, dass es auch unsere eigene geistliche Heimat ist, dass wir uns hier wohlfühlen, dass es auch ein Ort ist, wo andere Menschen, die dir vielleicht nicht so nahe stehen, die aber nach dir suchen, dass die sich hier willkommen fühlen, dass sie ja, sich angenommen fühlen, dass sie hier deine gute Botschaft empfangen und verstehen können. Danke für all die vielen Gaben, die wir haben hier in unserer Gemeinde. Wir sind eine reiche Gemeinde, wie die meisten Gemeinden hier in Deutschland. Geht es uns gut? Wir können finanziell viel machen, viel geben. Wir haben viele Begabungen bei uns in der Gemeinde. Bitte hilf du uns, dass wir da noch mehr werden, dass sich noch mehr Leute einbringen, dass vor allem auch junge Leute nachkommen, sich einbringen. Lass uns offen sein für neue Ideen, Neues auszuprobieren. Danke, dass wir heute auch wieder das Bring and Share machen zum Beispiel, was es früher auch schon häufig gegeben hat. Aber lass du uns auch offen sein für neue Ideen, Neues auszuprobieren. Lass uns offen sein für andere Prägungen, für junge Leute. Ja, lass uns da auch kompromissbereit sein und aufnahmebereit. Lass uns trotzdem nicht im Strom schwimmen, sondern nach deinem Willen fragen, bei allen Unterschieden, die wir in der Gemeinde haben. Ja, und jetzt möchte ich dich auch bitten für allen Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, die nicht so gut versorgt sind, die finanzielle Probleme haben, die krank sind, die mit dem Sterben ringen, die Angst haben, Sorgen und Nöte. Wir möchten dich bitten für all die Krisenherde in der Welt, für die Menschen auch hier in Truppach und Seelbach, denen es nicht gut geht und die deine Hilfe brauchen. Lass uns da eine offene Gemeinde sein, die auch nach außen ausstrahlt. Amen. Und jetzt bitten wir mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.